die Geschichte für dich.
Hallo, liebes Kind und liebe Erwachsene. Seid willkommen zu einer neuen Ausgabe der Geschichte für dich. Immer wieder schön für mich zu wissen, dass du am Radio bist und gespannt auf weitere Abenteuer aus dem Buch »Weiter Weg nach Westen« zuhören magst. So wünsche ich Ruhe und Gemütlichkeit beim Zuhören.
Zusammenfassung von der letzten Folge.
Peter Wagner erwacht aus seinem Fieberwahn, da er bei seinem Fluchtversuch von einem Pfeil getroffen wurde. Er weiß nicht, warum Gott ihn nicht durch ein Wunder befreit. Er betet und fleht, dass es doch möglich sein könnte, ehe seine Frau mit dem Wagentreck in Wyoming ankommt. Casey Stewart hingegen ist in ihrer Eigensinnigkeit unnachgiebig und versucht mit eigenem Kopf ihren Wagen durch das leere Flussbett zu lenken. Als dann ein Platzregen fällt, ihr die Sicht nimmt und sie mit der Peitsche auf ihre Pferde einschlägt, sieht sie mit Schrecken, dass der Treckführer selbst auf einem ihrer Pferde sitzt und sie somit aus dem Flussbett hilft. Sie schämt sich in Grund und Boden, dass sie nur so etwas tun konnte und erkennt, dass sie sich entschuldigen, aber auch an ihrer Sturköpfigkeit arbeiten muss.
Und weiter geht's mit der Geschichte.
Lydians Tagebuch. Die Strecke, die wir im Moment zurücklegen, nennt sich übrigens Mormon Trail. Sie folgt dem Platte-Fluss auf der nördlichen Seite und führt von Omaha über Fort Kearney quer durch Nebraska und Wyoming. Der offizielle Oregon Trail verläuft am Südufer des Platte-Flusses. Die Mormonen sind eine religiöse Gruppe, die möglichst für sich bleiben möchte. Wir werden deshalb in Fort Kearney den Platte überqueren, um auf dem Oregon Trail weiterzuziehen. Mr. Henderson sagt, dass wir uns in Fort Kearney mit einer anderen Reisegruppe zusammenschließen werden, da die Regierung festgelegt hat, dass ein Wagentreck, der in Richtung Westen unterwegs ist, aus mindestens 40 Prärieschonern bestehen muss. Das ist sicherer, wegen der Indianer. Laura betet dafür, dass wir auf Indianer treffen, aber ich bete, dass es nicht passiert. Laura sagt, es ist ziemlich unlogisch, quer durchs Indianerland zu reisen und gleichzeitig zu hoffen, dass man keinen von ihnen zu Gesicht bekommt. Ich schätze, dass sie recht hat. Trotzdem bin ich gespannt, welches Gebet erhört wird. Lydian verstaute ihr Tagebuch und ihren Stift sorgfältig in ihrer Truhe im Planwagen und sprang dann vom Wagen herunter. Es war noch früh am Morgen. Sie beobachtete, wie Casey Stewart, Jesse und Lady Jane vor den Wagen spannte und auf den Kutschbock kletterte. Dabei verzog sie das Gesicht, als ob sie Schmerzen hätte. Aber vielleicht hatte sie auch einfach nur eine falsche Bewegung gemacht. Casey massierte vorsichtig ihr Bein und ihre Hüfte. Das Auf- und Absteigen bereitete ihr jeden Tag mehr Schmerzen. Sie hatte gehofft, dass sie die Reise ohne Probleme überstehen würde. Aber diese Hoffnung schien sich nicht zu erfüllen. Ihr Bruder Ben hatte auch schon bemerkt, dass sie Schmerzen hatte. Aber sie hatte ihm versichert, dass sie gut zurechtkam. Sie schätzte seine Fürsorge, aber sie wollte seine Hilfe nicht. Sie würde es alleine schaffen. Casey griff energisch nach den Zügeln. »Gleich geht es los, ihr zwei«, sagte sie, und beide Pferde bewegten aufmerksam ihre Ohren. Da sie gestern keine Möglichkeit gefunden hatte, sich bei Mr. Henderson zu entschuldigen, lag das Zusammentreffen mit ihm immer noch wie ein Berg vor ihr. Casey seufzte wieder. Heute musste sie eine Gelegenheit finden, um mit ihm zu reden. Davy kam angerannt mit Pep im Schlepptau. Er würde den Tag heute bei ihr und Anna verbringen. Laura lief auf ihn zu. »Hallo, Davy. Darf ich Pep heute mal an der Leine halten? Bitte, ja? Ich passe auch gut auf ihn auf.« »Na gut«, antwortete Davy großmütig. Er genoss es, in diesem Moment der überlegene Teil zu sein. »Sei brav, Pep, ja? Er streichelte den Hund zum Abschied und reichte Laura die Leine. »Darf ich bei Ihnen auf dem Kutschbock mitfahren?«, fragte er Casey. Sie nickte. »Komm rauf, es geht gleich los.« Davy kletterte geschickt nach oben und ließ sich neben ihr nieder. Die frühe Morgensonne überzog die Prärie mit rosa-goldenem Licht. Der Morgen war kühl und Davy trug wieder die Weste des Treckführers, die ihm viel zu groß war. Er warf einen Blick auf die Pferde vor ihnen. »Lady Jane ist bestimmt mächtig froh, dass sie gestern keine Prügel abgekriegt hat«, meinte er. Casey versteifte sich unwillkürlich. »Mr. Henderson hat richtig rote Streifen auf dem Rücken und am Arm«, erzählte Davy weiter, »und er hat auf dem Bauch geschlafen, das tut er sonst nie. Könntest du das vielleicht nicht überall herum erzählen?« bat sie ihn und schaute unbehaglich geradeaus, da sie den Gegenstand ihres Gesprächs mit Dinger am Zügel neben dem Wagen der McKelseys entdeckte. »Ich glaube, es wissen sowieso schon alle«, Mr. Peterson meint, »der ganze Treck lacht darüber, dass Sie Mr. Henderson statt Lady Jane verhauen haben.« »So, meint er das?« Casey schlug leicht mit den Zügeln und die Pferde setzten sich in Bewegung. »Fantastisch! Wieso weiß der ganze Treck Bescheid? Ich hatte gehofft, es hätte sonst niemand mitbekommen. Jetzt kann ich Mr. Henderson überhaupt nicht mehr unter die Augen treten«, dachte Casey. In der Mittagspause ließ Casey beide Pferde am Flussufer grasen. Als sie sie später wieder einspannen wollte, traf sie unvermutet auf Mr. Henderson, der neben Lady Jane stand, leise auf sie einsprach und ihr den Hals klopfte. Casey zögerte und blieb stehen. »Stell dich nicht so an, er wird dich schon nicht fressen.« Sie setzte eine entschlossene Miene auf und ging auf ihn zu. »Mr. Henderson?« Nate schaute auf. »Ja, Miss Stuart.« Er streichelte die Stute weiter und Casey konnte deutlich die rote Strieme auf seinem bloßen rechten Unterarm erkennen. »Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, Mr. Henderson. Dafür, dass ich Ben gestern nicht den Kutschbock überlassen habe und dafür, dass ich Sie mit der Peitsche geschlagen habe. Es war wirklich nicht meine Absicht.« Nate unterbrach seine Streicheleinheiten und widmete ihr seine volle Aufmerksamkeit. Casey fiel auf, dass sein Hemd die gleiche blau-graue Farbe hatte wie seine Augen. »Entschuldigung akzeptiert, Miss Stuart. In dem Unwetter konnte man nicht die Hand vor Augen sehen. Sie können nichts dafür, dass Sie mich statt Lady Jane getroffen haben.« Er zögerte. »Werden Sie denn bei der Überquerung des Platte Rivers Ihren Bruder oder mich auf den Kutschbock lassen?«, fragte er schließlich. Casey nickte. »Das werde ich, versprochen«, sie deutete auf seinen Arm. »Tut es noch sehr weh?« »Machen Sie sich deswegen keine Gedanken.« Er rollte den Hemdsärmel herunter und nahm ihr so den Blick auf seine Verletzung. »Falls es Sie beruhigt, ich wurde schon härter geschlagen. Und jetzt sollten wir sehen, dass wir weiterkommen. Wir haben heute noch mehrere Meilen vor uns.« Nate klopfte der Stute zum Abschied den Hals. »Heute wirkt sie ruhig und ausgeglichen«, bemerkte er. »Darf ich fragen, wer den beiden Pferden ihre Namen gegeben hat?« »Das war ich. Anna wollte sie Sam und Sandy nennen, aber das klang meiner Meinung nach ein wenig zu heroisch. Deswegen haben sie sie nach zwei Wildwesthelden genannt? Genau, Jesse James und Jane erschienen mir passend, zumindest wenn man den Westen erobern will. Und genau das wollen wir, stimmt's, Lady Jane?« Die Stute schnaubte und es klang wie eine Zustimmung. Der Treckführer lachte leise und reichte Casey das Zaumzeug. »Ich wünsche Ihnen heute Abend viel Spaß beim Reinigen der Trensen«, sagte er. »Beim nächsten Mal, wenn Sie die beiden grasen lassen, sollten Sie sie vorher herausnehmen.« Er ging davon und sah nicht mehr den finsteren Blick, den Casey ihm hinterher schickte. »Vielen Dank für den wertvollen Hinweis, Mr. Henderson«, flüsterte sie wütend. »Ich wüsste wirklich nicht, wie ich ohne Ihre Ratschläge zurechtkommen sollte.« »Es ist jedes Mal dasselbe, Anna. Kaum denke ich, dass er vielleicht doch ganz nett ist, da sagt er wieder etwas, das mich auf die Palme bringt. Natürlich weiß ich, dass es besser ist, die Trense vor dem Grasen herauszunehmen, aber in der Mittagspause dauert es einfach zu lange. Gehe ich richtig in der Annahme, dass du von Mr. Henderson sprichst? Allerdings. Casey reichte Anna Jesses Zügel, während sie selbst Lady Jane rückwärts vor den Wagen manövrierte, um sie wieder einzuspannen. Er ist so ein Besserwisser. Hast du mit ihm über gestern gesprochen? Ja, ich habe mich entschuldigt, obwohl ich beinahe wünschte, ich hätte es nicht getan. Casey spannte Lady Jane vor den Wagen und kontrollierte noch einmal den Sitz der Lederriemen. Wie hat er denn auf deine Entschuldigung reagiert? Nun ja, er hat sie aufgenommen wie ein Gentleman, das muss ich ihm lassen. Na, siehst du, erwiderte Anna und spannte Jesse ebenfalls vor den Wagen. Er ist kein Unmensch, das habe ich dir doch schon immer gesagt. Vielleicht wirst du ihn eines Tages sogar mögen. Oh, ich denke, das wird wohl eher nicht passieren. Casey kletterte mühsam auf den Kutschbock, während Anna zum hinteren Ende des Wagens ging, um nach Henry und Lottie zu sehen, die sie unter Lauras Aufsicht gelassen hatte. Ihn mögen? So weit sind wir noch lange nicht, was, Lady Jane? Und jetzt Beeilung, meine Damen. Die ersten Wagen brechen schon auf und wir wollen doch nicht, dass es unseretwegen zu einer Verzögerung kommt. Achtung, Nebraska, 7. Mai 1868. Erleichtert lehnte sich Miss Talbot in der Postkutsche zurück. Endlich hatte sie es geschafft. Sie befand sich auf dem Weg nach Fort Kearney. Vor einer Stunde waren sie aufgebrochen. Die Kutsche war beladen mit Lebensmitteln für die Soldaten im Fort und für die Siedler, die dort auf dem Weg nach Westen Halt machten, um ihre Vorräte aufzustocken. Dann gab es da noch die schwarze Kiste unter der Passagierbank ihr gegenüber. Sie hatte beobachtet, wie der Kutscher sie dort verstaut hatte. Vermutlich befand sich darin der Sold, also das Geld, das die Soldaten für ihren Dienst im Fort bekamen. Außer ihr befand sich noch eine Dame in der Kutsche. Ihr Mann ritt als Eskorte neben dem Wagen her, zusammen mit einem weiteren Mann war er für die Sicherheit der Reisenden zuständig. Der Kutscher war nicht begeistert gewesen, zwei Frauen dabei zu haben, aber er war überstimmt worden und hatte schließlich klein beigegeben. Miss Talbot rümpfte die Nase, wenn sie daran dachte, wie viel sie diese Reise kostete. Aber der Gedanke an den Check, den sie in Zukunft zweimal im Jahr erhalten würde, stimmte sie versöhnlich. Die Kutsche rumpelte über den unebenen Prärieboden. Die Handtasche ihrer Reisegefährten rutschte zu Boden. »Puh«, seufzte sie und beugte sich vor, um sie aufzuheben. »Dieses Gerumpel werden wir nun mehrere Tage aushalten müssen.« »Es ist tatsächlich sehr unbequem«, bestätigte Miss Talbot, »aber was tut man nicht alles, um seine Pflicht zu erfüllen?« »Welche Pflicht führt sie denn nach Fort Kearney?« »Es ist schon ungewöhnlich, dass ich meinen Mann auf dieser Tour begleiten darf.« Aber dass eine alleinstehende Frau sich auf so eine Reise begibt, erscheint mir doch außergewöhnlicher. »Ich bin auf der Suche nach einem entlaufenen Waisenkind«, erklärte Miss Talbot. »Der Junge hat sich in einen Wagentreck eingeschlichen, aber ich werde ihn zurückholen.« Miss Talbots Lippen bildeten jetzt wieder diese schmale Linie, die alle Kinder im Waisenhaus kannten und fürchteten. »Davy Smith kann sich auf etwas gefasst machen.« Da eine einzelne Kutsche schneller vorankam als ein ganzer Wagenzug, hoffte Miss Talbot, dass sie Fort Kearney früher erreichten als der Treck, obwohl dieser einen Vorsprung hatte. Ihre Reisegefährtin war nicht sehr redselig, sodass sie viel Zeit hatte, ihre eigenen Gedanken nachzuhängen. Sie rechnete sich aus, wie viel Geld sie von Mr. Hamilton bekommen würde, wenn Davy 6 Jahre lang in Marvenhurst blieb. Sie lächelte bei dieser Vorstellung. Diese Reise mochte unbequem sein, aber am Ende würde sie sich lohnen. 4 Tage später wirkte Miss Talbots Lächeln schon etwas gequälter. Sie fragte sich, ob es tatsächlich die richtige Entscheidung gewesen war, Davy so weit zu verfolgen. Von dem Stoßen und Rumpeln der Kutsche taten ihr sämtliche Knochen weh. Und die Nächte, die sie mit Mrs. White im Zelt verbrachte, waren nicht wesentlich bequemer. Sie lehnte ihren Kopf erschöpft an das zerschlissene Polster und schloss die Augen. Doch ihre Ruhe wurde jäh gestört. Pferde galoppierten an der Kutsche vorbei. Schreie und Schüsse ertönten. Dann stand die Kutsche still. Miss Talbot und Mrs. White saßen wie erstarrt auf ihren Plätzen. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen. »Los, raus hier! Das ist ein Überfall!« Ein Mann mit einem schwarzen Tuch vor dem Mund und Nase griff nach Mrs. Whites Handgelenk und zerrte sie aus der Kutsche. »Und jetzt Sie! Na los, machen Sie schon! Oder brauchen Sie eine extra Aufforderung?« Miss Talbot kletterte mit steifen Beinen aus der Kutsche und versuchte, ihre Handtasche hinter ihrem Rücken zu verstecken. »Geben Sie die Tasche her!« »Sie könnten nichts damit anfangen, Sir!« Miss Talbot dachte an den Check von Mr. Hamilton und umklammerte die Tasche fester. Der Mann stellte sich dicht vor sie. »Sind Sie sicher, dass ich nichts damit anfangen kann?« fragte er drohend. »Ich...« Miss Talbot stockte. Der Mann hielt einen schwarzen Gegenstand direkt vor ihr Gesicht. Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie geradewegs in den Lauf einer Pistole. Lydians Tagebuch. 7. Mai 1868. Es ist ganz früh am Morgen, die Sonne geht gerade auf und alles sieht einfach herrlich aus. Um uns herum blühen Wildblumen, sie scheinen über Nacht aus dem Boden geschossen zu sein. Überall leuchtet es rosa und gelbrot zwischen der grünbraunen Rutenhirse hervor. Es sieht wunderschön aus. Ich stelle mir vor, wie Prinzessin Malia in ihrem raschelnden Seidenkleid über die blumenübersäte Prärie spaziert. Der Himmel schimmert wieder rosagold wie Gess. Lydian brach ab. Laute Schreie und Schüsse zerrissen die friedliche Morgenstimmung. »Indianer! Alle in den Wagen! Die Indianer kommen!« Lydian erstarrte. Sie blieb wie festgeklebt auf dem umgestülpten Eimer hocken, der ihr beim Schreiben als Sitzplatz diente. »Indianer?« Sie hatte doch dafür gebetet, dass so etwas nicht passierte. »Lydian, schnell in den Wagen! Laura, wo steckst du, Laura?« Ma schaute sich hektisch um. Lydian gehorchte und kletterte mit seltsam steifen Beinen auf den Wagen. Im Camp herrschte Aufregung. Männer griffen nach ihren Waffen und liefen los. Frauen und Kinder suchten in ihren Planwagen Schutz. »Laura? Ich bin hier, Ma, auf dem Kutschbock. Komm sofort in den Wagen, Laura. Aber ich möchte die Indianer doch wenigstens...« »Keine Widerrede, Laura. Rein mit dir!« Pferdegetrampel ertönte, dazwischen ein fremder Ton, hoch und schrill und heulend. Lydian duckte sich auf den Boden des Wagens. Ihre Kehle war mit einem Mal trocken, während sich ihre Handflächen feucht anfühlten. So klang also der Kriegsruf der Indianer. Ma hockte sich schützend vor sie und auch Laura kam jetzt eilig ins Innere des Wagens. Pas Gesicht tauchte an der hinteren Öffnung auf. »Margaret, sind die Mädchen bei dir?« »Ja, sie sind. Werden die Indianer...« Mr. Henderson sagt, dass sie es wahrscheinlich in der Hauptsache auf das Vieh abgesehen haben. »Ich bleibe mit einigen Männern hier, um das Camp zu schützen. Die anderen reiten raus zur Herde.« Versucht, ruhig zu bleiben und... betet. Pas Gesicht verschwand. Eingeklemmt zwischen ihrer Truhe und ihrer Schiffpritsche hockte Lydian da. Wieder ertönten Schüsse und das schreckliche Geheul kam näher. »Bitte beschütze uns, guter Herr Jesus«, ertönte plötzlich Mars Stimme. »Du siehst die Gefahr. Schütze unsere Männer und uns. Gib Ruhe und Besonnenheit. Wir bitten dich darum.« »Amen«, flüsterte Lydian, obwohl Ma das überhaupt nicht gesagt hatte. Laura reckte den Hals und versuchte, einen Blick durch die vordere Öffnung des Wagens zu erhaschen. »Die Indianer erschrecken die Herde mit ihren Schüssen und Schreien«, berichtete sie. »Sie wollen bestimmt, dass es eine Stampede gibt und dann...« »Laura, runter mit dir!« Mars Stimme klang energisch. Lydian schlang beide Arme um ihre angezogenen Beine. »Bitte mach, dass die Indianer es wirklich nur auf die Herde abgesehen haben, Herr Jesus«, flüsterte sie. »Bitte mach, dass sie uns nichts tun.« Lydia wusste nicht, wie lange sie im Wagen hockten. Irgendwann ebbte die Lautstärke ab. Die Schüsse und Schreie verloren sich in der Ferne. »Geht es euch gut?« Pas Gesicht erschien wieder vor der Öffnung der Plane. Lydian atmete auf. »Ja, es geht uns gut.« Ma richtete sich auf. »Ist die Gefahr vorbei?« »Ich denke schon. Die Indianer haben die Herde in Aufruhr versetzt und viele Tiere sind durchgegangen. Sie haben einige eingefangen. Aber unsere Männer haben ihnen den Spaß gründlich verdorben. Sie hatten wohl nicht damit gerechnet, dass die Gegenwehr so groß sein würde. Gibt es Verletzte?« »Ja, einige. Der Doktor kümmert sich um sie. Ihr könnt jetzt vom Wagen herunterkommen.« Mit wackligen Knien kletterte Lydian vom Planwagen herunter. Von der friedlichen Schönheit, die noch vor einer Stunde geherrscht hatte, war nichts mehr zu sehen. Die Wildblumen lagen abgeknickt auf dem Boden, das Gras war zertrampelt. Staub hing in der Luft und machte das Atmen schwer. »Ich reite los und versuche, unsere Tiere wiederzufinden«, sagte Pa. Lydians Tagebuch. 2 Stunden später. Im Camp gibt es nur ein Gesprächsthema, den Indianerüberfall. Mir gellt immer noch das schaurige Geheul in den Ohren. Diesen Ton werde ich nie wieder vergessen. Pa und die anderen Männer sind noch nicht zurück. Doc McKelsey sagt, dass sich die Herde vermutlich meilenweit über die Prärie zerstreut hat. Es wird noch dauern, bis alle Tiere wieder eingefangen sind. Ein Mann ist in den Tumult vom Pferd gestürzt und hat sich den Arm gebrochen. 2 andere haben Streifschüsse abbekommen. Der Doktor hat sie versorgt und hofft, dass alles gut verheilt. Henry Wagner rennt mit Jakob Petersen und ein paar anderen kleinen Jungen durch das Camp. Sie halten Stöcke in den Händen und rufen »Peng, Peng, Indianer!« Laura und ich müssen gleich mit Ma zum Flussufer gehen, um Wäsche zu waschen. Ich habe keine Ahnung, wie man kurz nach einem Indianerüberfall an Wäsche denken kann. Aber Ma sagt, sie will den Tag ausnutzen, weil wir heute wahrscheinlich nicht weiterfahren werden. Wieder 2 Stunden später. Unsere Wäsche hängt zum Trocknen an der Leine, die Ma zwischen unseren Planwagen gespannt hat. Die meisten anderen Frauen haben auch gewaschen. Die Sonne scheint jetzt richtig heiß. Vorhin bin ich noch einmal alleine zum Ufer gelaufen, um unser Waschbrett zu holen. Es war niemand sonst da. Plötzlich knackte es im Gebüsch am Ufer und ich dachte natürlich sofort an die Indianer. Ich stand stocksteif da und wagte nicht, mich zu rühren. Ich konnte sehen, wie sich einige Zweige bewegten und dann entdeckte ich eine Feder, die sich langsam vorwärts bewegte. Ich wette, mein Herz stand für einen Moment komplett still. Solche Angst hatte ich. Plötzlich kam Laura angelaufen. »Warum stehst du denn da, Lidi?« rief sie. Ich machte ihr ein Zeichen, ruhig zu sein, und zeigte auf das Gebüsch. Sie entdeckte die Feder und blieb ebenfalls stocksteif stehen. »Meinst du, es ist ein Indianer?« hauchte sie. Dafür, dass sie ganz wild darauf war, einen zu sehen, verhielt sie sich jetzt ziemlich zurückhaltend. »Bestimmt ist es einer«, wisperte ich zurück. Ich ließ die Feder nicht aus den Augen. Sie bewegte sich plötzlich hin und her, so als ob der Indianer sich ins Fäustchen lachen würde. Und dann sprang eine Gestalt aus dem Büsch und rief »Edge, reingefallen!« Es war Luke. Er trug ein Stirnband mit einer Feder am Hinterkopf. Ich war so perplex, dass ich nicht sofort etwas sagen konnte. Aber Laura stürzte sich mit einem Wutschrei auf ihn. Er rannte weg, aber weil er so lachen musste, war er nicht schnell genug und Laura bekam ihn zu fassen. »Du gemeiner Kerl«, schrie sie und versetzte ihm einen Stoß. »Laura? Lidian? Wo bleibt ihr so lange? Kommt bitte sofort zurück!« Es war Mars Stimme und Laura blieb nichts anderes übrig, als Luke loszulassen. »Na, warte, wenn ich dich erwische«, schrie sie hinter ihm her. Ich war auch wütend, aber nicht so sehr wie Laura. Meine Knie fühlen sich immer noch weich an. Beim Essen haben wir uns nichts anmerken lassen, aber ab jetzt werden wir Rachepläne schmieden. Luke kann sich auf etwas gefasst machen. Am Abend. Die Männer sind wieder zurück im Lager. Sie haben einige Tiere wieder eingefangen, aber wir haben leider unsere Milchkuh verloren und Mr. Peterson eine wertvolle Zuchtstute. Alle sind böse auf die Indianer. Wegen Luke ist uns leider noch nichts eingefallen, aber wir werden uns an ihm rächen, das steht fest. Mir ist aufgefallen, dass er die anderen Kinder im Track nicht so ärgert wie Laura und mich. Tilly mag ihn sogar, auch wenn sie das nicht zugeben will. Sie hat keine Ahnung, wie er in Wirklichkeit ist. Anna Wagner hat mir die dritte Strophe des Wiegenlieds beigebracht und ich muss sagen, dass mir die erste Hälfte davon überhaupt nicht gefällt. Dieser deutsche Pfarrer ist garantiert nie in einem Treck nach Westen gereist, sonst hätte er so etwas nicht geschrieben. Weißt du, wie viel Kindlein frühe stehen aus ihrem Bettlein auf, dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf? Das mit dem Frühaufstehen lasse ich ja gelten, aber den Rest nicht. Ich habe jedenfalls Sorgen und Mühe. Ich habe Angst, dass Mama eine schlimme Krankheit hat, weil es ihr immer wieder schlecht geht und sie so blass aussieht. Außerdem habe ich die Sorge, dass die Indianer noch einmal wiederkommen und dann auch über uns und nicht nur über die Tiere herfallen. Und Mühen kennen so gut wie alle Kinder im Treck. Büffeldung sammeln ist mühselig und eklig. Und Wäsche an einem Fluss waschen auch. Die zweite Hälfte der Strophe gefällt mir allerdings gut. Sie lautet: Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen, kennt auch dich und hat dich lieb. Das bedeutet, dass Gott und der Herr Jesus wirklich jedes einzelne Kind wahrnehmen, die in Deutschland, wo sie ohne Sorgen und Mühen zu leben scheinen, und auch die amerikanischen, die gerade über die Prärie ziehen und von Moskitos zerstochen werden. Gott freut sich über uns Kinder und er liebt uns. Das gefällt mir. Soweit Lidians Tagebuch.
Der Gedanke zum Mitnehmen.
Sehr oft meinen wir, uns ganz abgesichert zu haben. Nichts und niemand kann uns etwas anhaben. Doch dann erleben wir Situationen, wo alles außer Kontrolle gerät. So wie hier in der Geschichte mit dem Indianerüberfall. Was ist in solchen Momenten eigentlich noch wichtig? Was gibt uns Kraft und nimmt uns die Angst? Die Zwillinge und ihre Mutter taten genau das, was uns der Psalm 50, Vers 15 sagt. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Gott ist in solch ausweglosen Situationen der Einzige, der das Ganze im Blick hat. Er schenkt Bewahrung, Ruhe und gibt genug Kraft, um diese Gefahr durchzustehen. Ich wünsche dir diesen Halt in Gott. Rufe ihn an und preise ihn, wenn er dich gerettet hat. Auf Wiederhören.
Verpasse nicht die weitere Folge am kommenden Mittwoch um 19 Uhr auf Radio Zeppe 30.